Ja, guten Morgen nochmal. Muss erstmal alles auspacken. Moment. So, jetzt. Ja, heute geht es mal nicht um die Auslegung eines einzelnen Bibeltextes. Heute geht es mal um ein Thema. Ich mag das eigentlich überhaupt nicht. Ich hasse das. Hab das lieber, wenn man einen Bibeltext hat, den legt man aus und kann man sich ganz anders reingraben in eine Sache, das ist mir viel lieber. Aber jemand aus der Gemeinde hat uns gebeten, hat gesagt, Mensch, können wir nicht mal über was sprechen? Also so Sache, wie verhalte ich mich als Christ heute in dieser Zeit, wo eine besondere Zeit ist mit Herausforderungen, die es so in den letzten paar Generationen nicht gab. Wo soll ich da als Christ Stellung beziehen? Was ist wichtig? Und ich fand es voll gut. Und ich möchte euch da auch ermutigen, wenn euch was auf dem Herzen liegt. Dazu sind wir ja da, dazu treffen wir uns auch sonntags und haben Predigt und so weiter. Dass wir Zurüstung kriegen für unser alltägliches Leben. Und wenn euch da was unter den Nägeln brennt, dann tragt es ruhig an die Gemeindeleitung. Und wenn es komisch ist, dann machen wir da eh nichts. Und also ihr dürft euch da ruhig frei fühlen, euch zu melden. Also heute geht es darum, um die Frage, was ist wichtig für mich als Christ heute, wo soll ich mich orientieren in diesen besonderen Zeiten, ja, mit was soll ich mich beschäftigen, mit was vielleicht eher nicht. Und das erhebt jetzt heute hier keinen, ja, Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind einfach ein paar Dinge, die mir eingefallen sind, wo ich mich damit beschäftigt habe und wo ich denke, dass das besonders wichtig ist in dieser Zeit. Sind auch viele andere Dinge wichtig und wie gesagt, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Was ist denn eigentlich so besonders an dieser Zeit? Corona natürlich, das ist so das Hauptpasswort unserer Zeit. Und Christen fragen sich da, ist das eine Strafe Gottes oder ist das normal? Wie sollen wir das sehen als Christen? Vielleicht eine Impfpflicht, wie es in manchen Ländern ja gibt, die in Aussicht ist das irgendwas. Ja, wo man sagt, das ist toll, dass man sowas machen kann, überhaupt Impfungen. Oder ist so eine Zwangsimpfung ein Vorzeichen auf schlimmere Zeiten, auf die, ja, vielleicht sogar auf das Tier aus Offenbarung 13 oder ein Vorzeichen? Oder ist es das sogar globale Seuche, Katastrophen globalen Ausmaßes, wie man es vorher nicht erlebt hat? Ist das ein ganz deutliches Zeichen für, ja, die letzten Tage? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in dem, was man so Endzeit nennt, leben. Deswegen, weil es die Bibel schon sagt, also diese Endzeit dauert schon 2000 Jahre. Im ersten Johannesbrief lesen wir schon Kapitel 2, Vers 18, dass jetzt die letzte Zeit angebrochen ist, dass wir uns im letzten Zeitalter befinden. Ich persönlich, das auch gleich vorweg, ich glaube, dass vor den ganz schlimmen Zeiten, also bevor all diese, ja, schlimmen Ereignisse kommen, die man im den Evangelien, von denen Jesus berichtet und die wir vor allem auch in der Johannesoffenbarung finden. Ich glaube, dass vorher die Entrückung der Gemeinde stattfindet. Erst die Entrückung Jesus entgegen, dann die große Drangsalzeit, schlimme Zeiten auf dieser Erde mit Antichrist und so weiter. Dann die sichtbare Wiederkunft Jesu für alle, also egal, ob sie an ihn glauben oder nicht. Danach das große Endgericht und dann ist endlich alles vorbei. Ich bin davon recht überzeugt, weil das für mich die einzig schlüssige Reihenfolge ist von dem, was wir im Thessalonicher Brief und in vielen anderen neutestamentlichen Schriften lesen. Aber es gibt da auch andere Ansichten und ich glaube nicht, dass es gut ist, sich als Christen bei solchen Dingen zu zerfleischen, dass man sagt, ja, und die, wo das da anders sehe, das können gar keine Gläubigen sein und fort mit und wir müssen uns da. Ich glaube nicht, dass es gut ist, da so Streit zu führen. Und eine Sache, wo auch ganz wichtig ist, bezüglich solcher, ja, Endzeitdinge, und sobald einer mit Zahlen um sich wirft, sagt, ja, ja klar, in 15 Jahren passiert das und das oder im Jahr so und so viel, ist ganz klar, da passiert das und Jesus kommt dann und dann wieder. Das ist auf jeden Fall immer falsch. Das ist ganz einfach. Das ist auf jeden Fall immer falsch. Niemand weiß solche Dinge. Und die Bibel warnt uns ausdrücklich vor irgendwelchen wilden Spekulationen zu sagen, ah ja, und dann kommt Jesus dann und so. Das sollten wir tunlichst uns davon fernhalten und ja. Aber darum geht es heute gar nicht. Das nur als kurzer Abriss. So. Eigentlich geht es heute um unser praktisches Leben. Wie sollen wir uns heute verhalten, wie sollen wir Stellung beziehen zu den ganzen Dingen, die um uns herum geschehen, Black Lives Matter und Corona-Demo und Corona überhaupt und Maske rauf, Maske runter und so weiter und so fort. Und ich denke, das Wichtigste, das nehme ich gleich vorweg auch bei dem ganzen Ding ist, dass wir uns nicht auf diese Dinge konzentrieren, sondern dass wir gucken, dass unser Blick weggeht von dem, was unseren Alltag so im Moment prägt und gefangen nimmt, dass man, wie der Simon gesagt hat, irgendwo was hat außerhalb von dem ganzen Wahnsinn, der uns Orientierung gibt. Ich habe dazu 7 Punkte. 7 hört sich schlimm und lang an, weil man denkt, sonst dauert ja 3 Punkte schon immer 30 Minuten. Kann man sich ausrechnen, wie lange 7 Punkte dauern. Aber keine Angst, es sind 7 kürzere Punkte. Eigentlich wären es ja 6 Punkte gewesen, aber das ist irgendwie so eine komische Zahl und so. Und ja, da habe ich noch einen dazu genommen. Nein, 7 Punkte. Ich hätte euch auch gerne heute Kugelschreiber ausgeteilt oder Folie eingeblendet. Die Folie habe ich vergessen, das mit den Kugelschreiber dann auch. Also, entweder ihr hört es euch hinterher noch einmal an oder ihr schreibt mit oder vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig und ihr vergesst es wieder. 7 Punkte oder 7 Hinweise, 7 Tipps für unser Leben als Christen in der gegenwärtigen Situation. Wie gesagt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Das Erste, Gemeinschaft halten. Hebräer 10, Vers 23, 24 lesen wir. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Aufeinander Acht haben, uns zur Liebe und guten Werken anreizen, indem, das ist ganz wichtig, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Eine Zeit lang war es uns ja dieses Jahr nicht möglich, zusammenzukommen, also physisch aufeinander zu treffen. Wir haben uns online versammelt. Es war gut, dass es diese Möglichkeiten gab und vielleicht kommt es ja auch bald wieder, aber nicht so gut, wie wenn man sich richtig vor Ort im echten Leben treffen kann. Die Gemeinschaft der Christen, dass wir die nutzen, wir haben jetzt einmal gemerkt, wie das ist, wenn wir es nicht nutzen können, dass wir die Gemeinschaft der Christen untereinander nutzen, diese Möglichkeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hat nicht nur den Grund, dass es einfach schön ist, wenn man zusammen ist und dass das einfach an sich schon rein menschliche tolle Sache ist, wenn man Gleichgesinnte trifft, wenn man sich austauschen kann. Das hat auch, ist auch ganz wichtig für den Erhalt und für den Fortbestand und für das Wachstum und die Entwicklung der Gemeinde und für die Verbreitung vom Evangelium. Im Hebräerbrief lesen wir, wir sollen aufeinander Acht haben. Das heißt, aufeinander aufpassen. Hört sich ein bisschen so an wie DDR. Da hat er auch, die haben auch aufeinander Acht gehabt. Da haben die Leute auch aufeinander aufgepasst. Gute Sache, oder? Ja, so ist es natürlich hier nicht gemeint. Es geht hier nicht darum, einander auszuspitzeln und dann zu gucken, was macht denn der andere so und wie ist denn der, ja, was stimmt mit dem alles nicht, das aufzuschreiben und dann der Gemeindeleitung eine Liste zu bringen. Hey, guck mal. Ich habe geschaut, was der Simon so macht. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir einander beschützen und dass wir einander helfen. Dass wir die Not des anderen erkennen. Dass wir wissen, wie geht es denn? Wo steht denn der? Was braucht denn der? Braucht er vielleicht ganz praktische Hilfe? Hat vielleicht jemand finanzielle Probleme? Oder in seinem Alltag ist vielleicht jemand alleinstehend, braucht Hilfe mit den Kindern? Oder sonst irgendwie, dass wir die Not des anderen kennen und dass wir darauf reagieren können. Wenn wir nur Gemeinde aus der Ferne sind, jeder für sich lebt, besonders uns mal kurz treffen, damit wir gemeinsam ein bisschen singen, irgendjemand zuhören, das ist zu wenig. Gemeinschaft ist für die Christen ganz, ganz, ganz wichtig. Dass wir einander ermutigen, einander motivieren, dass wir uns zur Liebe anreizen. Und da gehört auch dazu, dass wenn wir sehen, dass jemand sich charakterlich vielleicht irgendwie nicht so gut entwickelt, dass wir den darauf hinweisen, dass wir sagen, hey, so wie du dich immer ausdrückst oder so wie du mit deiner Frau umgehst oder so wie du deine, also das ist für nicht gut. Du bist da irgendwie auf dem schlechten Weg, das war schon mal besser. Also diese Freiheit müssen wir uns nehmen, dass wir gegenseitig da uns auch korrigieren und dass wir uns auch korrigieren lassen. Und dass wir uns hier, wie es hier steht, zu guten Werken anreizen, gegenseitig. Dass wir uns gegenseitig anspornen, Gutes zu tun, uns und den anderen. Ich habe einen neuen Arbeitskollegen, der heißt Ibrahim, ist Araber. Der wurde eingestellt, also der hatte so Praktikum gemacht, da war ich nicht da. Und dann haben die Kollegen den quasi so beurteilt, haben den eingestellt und die hatten, wie ich jetzt im Nachhinein erfahren habe, ein bisschen Bedenken, ob das mit uns so klappt, dem Ibrahim und mir. Und jetzt war ich 4 Wochen in Urlaub, bin dann zurückgekommen. Wir haben uns Montag früh das erste Mal gesehen und schon nach 5 Minuten war klar, dass, also mit uns zwei klappt es schon, aber ob die anderen uns zwei zusammen dann noch aushalten, das ist, also das passt wirklich wie, ja, wie Topf und Deckel. Wir haben einen sehr, sehr ähnlichen Humor und sonst gibt es viele Sachen, wo man uns super, super gut verstehen. Also das ist wirklich, wirklich toll. Ja, und der hat früher mal auch Kraftsport gemacht und dann haben wir uns viel über Sport unterhalten und so. Und ich habe gesagt, warum hast du nicht dann so gehen lassen? Warum, also letztes ist ja nicht mehr so Sport und so. Und ja, er hat keine Motivation alleine. Hier, das alleine, das ist so White People Stuff. Ich gehe alleine joggen, ich fahre alleine Fahrrad. Hat er so gesagt. Ja. Also er hat gemeint, das wäre so ein typisches Ding, was so die Deutschen und die ganzen, die Weißen so machen, dieses alleine Sport, alleine draußen rum. Und er sagt, das ist überhaupt nicht seines. Er hat 14 Jahre Kraftsport gemacht, also er hat semi-professionell Bodybuilding betrieben, aber immer mit einem Trainingspartner, hat er immer jemanden dabei. Er braucht jemanden, der ihn motiviert, der mit ihm zusammen das macht. Ja, solche Leute gibt es. Und es ist auch für uns als Christen ganz wichtig, dass da jemand dabei ist, der mit uns auf den Weg geht. Christsein funktioniert auch alleine und viele Christen mussten gezwungenermaßen lange Zeiten alleine verbringen, wenn sie aufgrund ihres Glaubens weggesperrt wurden oder die Gemeinde so verfolgt war, dass sie halt einfach alleine waren. Aber das ist nicht der Normalzustand und nicht der gute Zustand für Christen. Wenn es geht, sollen wir zusammen sein. Man kann in Zeiten, wenn man sich mal bewusst rausnimmt, um Zeit allein mit Gott zu verbringen, ist eine gute Sache. Aber auf Dauer kommt bei diesem ganz Alleinsein oft mehr Schlechtes als Gutes raus. Man denkt sich komische Sachen aus, komische Interpretationen, komische Gedankengebilde. Und wenn da niemand ist, der sagt, hey, das, was du da ausmalst in deinem Kopf, das ist seltsam. Und wir keine Korrektur von außen kriegen, dann führt es oft, also öfter zu Schlechtem als zu Guten. Das Zweite, als Christen sollten wir bemüht sein, keinen Anstoß zu geben. 1. Korinther 10, Vers 32, seid unanstößig, sowohl für Juden als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Wie auch ich, also das schreibt Paulus, wie auch ich in allen Dingen zu Gefallen strebe, dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, dass sie gerettet werden. Wenn man das so isoliert liest, denkt man sich, ach so, jetzt muss ich als Christ alles machen, damit ich immer allen gefalle, so wie es Paulus hier schreibt. Ich muss den Leuten gefallen, ich muss gucken, dass ich so bin, dass jeder mich mag. Juden und Griechen, die Griechen stehen ja stellvertretend für alle Nichtjuden. Die Gemeinde Gottes, ich muss gucken, dass die Christen, die Nichtchristen, dass ich jedem irgendwie gefall. Das klingt anstrengend und wenig authentisch. Aber darum geht es hier nicht. Paulus schreibt auch, dass er nicht seinen Vorteil sucht, sondern den der vielen, dass sie gerettet werden. Es geht hier darum, dass wir irgendwelche seltsamen Eigenheiten oder Charakterzüge, die wir in uns tragen oder Verhaltensweisen, die so ganz allgemein in unserer Kultur als nicht so toll angesehen werden, dass wir solche Dinge ablegen. Es geht darum, dass wir nicht Dinge in unserem Leben haben, in unserem Verhalten, in unserem Wesen, die Leute abschrecken. Wenn das Evangelium, wenn das von Jesus, was wir den Leuten so erzählen, mit Jesus und gerettet werden und Himmel und Hölle und so weiter, wenn die Leute uns deswegen sagen, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Mit diesem Jesus und mit dir, weil du zu diesem Jesus gehört, will ich nichts zu tun haben, dann ist das okay. Das ist normal für uns Christen. Wenn es aber so ist, dass wir so komische Typen sind, so seltsam, so krude, ja, irgendwie verschwurbelte Leute oder vielleicht auch so aufbrausend, so, ja, cholerisch oder sonst irgendwie, oder wenn wir halt unser Verhalten so schlecht ist oder so anstößig, dass deswegen Leute sagen, also wenn Christen so aussehen und wenn die sich so verhalten, wenn das Christen sind, dann will ich nichts wissen von diesem Christentum. Dann ist das schlecht. Und das meint Paulus hier. Wenn wir das Hindernis sind für das Evangelium und nicht das Evangelium an sich, dann ist es schlecht. Und es ist ja jetzt so, es gibt viele so Themen, da gibt es laut, ja, wenn man den vor allem deutschen Medien Glauben schenken darf, da gibt es nur eine Wahrheit, da gibt es nur eine Richtung. Es gibt zu ganz vielen großen Themen nur eine einzige zulässige Meinung. Und wer dort eine andere hat, der ist entweder Verschwörungstheoretiker oder, ja, oder Schlimmeres. Ich könnte da einige Themen aufführen. Ich lasse es besser. Ich habe mir eigentlich vieles da aufgeschrieben, aber ich glaube, ich lasse es besser, sonst führt es zu so viel Streit. Es gibt da viele Sachen, wo man sagt, ja, das ist so die allgemeingültige Ansicht und so ist das gut. Und guck mal, da gibt es die Komischen, die denken so und alles. Bäh. Und da ist für Christen schon die Frage, wie weit mische ich mich, wie weit äußere ich mich zu dem Tagesgeschehen? Wie weit äußere ich mich zu dem, was politisch so vor sich geht? Wie weit beziehe ich da Stellung? Und das ist ein ganz schmaler Grat, weil einerseits kann es für Christen, für uns ist auch eine Vorgabe, dass wir authentisch leben, so dass wir echt leben, so dass wir auf der Seite des Guten stehen, dass wir offensichtliches Unrecht auch benennen. Aber wie weit wische ich mich da als Christ ein, beziehe Stellung zu irgendwas und stehe dann vielleicht in irgendeiner Ecke, wo ich gar nicht hin wollte und bin damit vielleicht dann auch dem Evangelium ein Hindernis. Dass die Leute sagen, ja, na, mit dem Evangelium, ja gut, aber der Mark Trump, das geht gar nicht. Der kann kein Christ sein. Das geht nicht. Nee. Und schwierig. Und da muss jeder für sich ein bisschen nachdenken und muss sich überlegen, wie weit lehne ich mich aus dem Fenster? Wie weit ist es gut, mich einzumischen? Wie weit habe ich sogar vielleicht die Pflicht, mich einzumischen als Christ und zu sagen, hey Leute, das ist nicht in Ordnung so. Nur weil das alle machen, ist es deswegen nicht richtig. Und wo muss ich sagen, okay, es lohnt nicht, dort jetzt einen Streit anzufangen. Es lohnt nicht, sich jetzt mit den Leuten zu kappeln wegen irgendeinem belanglosen Thema. Ich habe, und darauf müssen wir immer gucken, ich habe ein größeres Ziel. Ich habe was Wichtigeres. Meine Botschaft ist Jesus. Und diese Botschaft will ich unter die Leute bringen und nicht irgendwelche kleinen politischen Diskussionen zum Alltagsgeschehen. Dritter Punkt, den Frieden suchen. Hebräer 12, Vers 14, es gibt viele Stellen in der Bibel, wo es darum geht, nur diese eine dazu erstmal. Hebräer 12, Vers 14, jagt dem Frieden mit allen nach. Sagt uns der Schreiber des Hebräerbriefs hier. Und das ist kein leichtes Wort, wenn da gesagt wird, jagt dem Frieden nach. Das heißt nicht, wenn es halt geht, dann guckst halt, dass du ein bisschen friedlich bist mit deinen Nachbarn. Dem Frieden nachjagen, das heißt nachjagen. Das heißt, da muss man sich anstrengen, das muss man versuchen zu erreichen. Wenn jemand auf die Jagd geht, dann hockt er sich nicht draußen hin mit der Büchse und denkt sich, vielleicht läuft der aber nur mal im Hochsitz vorbei. Vielleicht klappt es ja heute. Da muss man sich ein bisschen anstrengen. Man muss gucken, wo sind die Wechsel der Tiere, wo ist eine gute Position, wo sind Lichtungen, wo kommt nachts das Wild raus, wo stelle ich meinen Hochsitz hin, in welche Richtung, zu welcher Zeit gehe ich raus, ich muss mich nach dem Mond richten und so weiter und so fort. Das erfordert viel Vorbereitung, viel Geduld, sehr viel Zeit und viel Willen. Also man kann sich nicht mal kurz das Gewehr über den Rücken legen, rausgehe, mache dreimal Peng und ja. Nachjagen ist was, wo man sich reinhängen muss, wo man sich richtig mit beschäftigen muss, wo man aktiv was dafür machen muss. Und es ist keine einfache Disziplin, dem Frieden nachjagen. Und damit ist nicht so ein billiges sich anbiedern gemeint, so wie man das ja oft, dieser American Style, oh, alles ist great und jeder ist super und alles, oh, so toll, was du machst und dass man so mit allem ein bisschen so ganz oberflächlich, alles ist super und alles ist toll. Wenn man Frieden mit Menschen sucht, heißt es wirklich, dass man versucht, mit ihnen so zusammenzuleben, dass da nichts Böses zwischen einem ist, dass da wirklich kein Argwohn da ist, keine Dinge, die einen trennen. Und es ist echt nicht einfach. Frieden mit Nachbarn zum Beispiel. Es ist ja gerade so ein deutsches Ding, dass man hier genau gucken muss, dass jeder seine Hecke auf die richtige Höhe getrimmt hat. Und was ich da schon manchmal erlebt habe, wenn ich daheim war, bin dann daheim, hocke im Wohnzimmer, auf einmal geht das Geschrei los. Gehe ans Fenster, gucke raus, dann stehen da die Nachbarn und die anderen Nachbarn und der eine hat seine Hecke zu spät gemäht und deswegen ist alle Blätterzeug liegt dann da drüber und so weiter und so fort und dann eskaliert es und dann sind da 80-jährige Ehepaare, die sich gegenseitig das Gartenlaub über den Kopf kippen, also wirklich live erlebt. Ich hatte nur kein Popcorn mehr daheim, aber da, besser wie im Film. Und wo es abgeht, welche totale Belanglosigkeit und wo dann lange, lange Zeit Unfrieden ist. Welche völligen Lappalien. Und für uns Christen ist das ein absolutes No-Go. Solche Zwistigkeiten, solche Streit, welche Kleinigkeiten. Und so wie ich, also viele Christen, wo ich kenne, das sind eher so die Typen, die sich nicht drüber aufregen, weil der Nachbar seine Hecke nicht geschnitten ist. Aber nicht deswegen, weil sie so langmütig sind, sondern deswegen, weil das eher immer die sind, deren Hecke nicht geschnitten ist und deren Gehweg nicht gekehrt ist und deren Rasen nicht gemäht ist. Also da müssten wir vielleicht auch dran arbeiten. Aber wichtig ist für uns, diesen Frieden aktiv zu suchen. Und jetzt denkt mal nach, denkt mal an eure Nachbarn. Wenn ihr eure Nachbarn alle nicht kennt, weil ihr früh aus dem Haus geht, auf Arbeit, abends heimkommt, dann euch verkriecht, vielleicht kurz freundlich Hallo sagt, sonntags in die Gemeinde geht und sonst mit keinem was zu tun habt. Das ist nicht Frieden suchen. Also wenn ich sagen kann, ich bin mit keinem meiner Nachbarn in Streit, aber auch gar kein Nachbar weiß, wie ich mit Vornamen heiße, dann ist das keine Kunst. Also Frieden suchen, da gehört schon aktiv was dazu. Und aktiv mit denen um uns herum in Frieden zu leben, da muss man schon was dafür tun und nicht drauf warten, dass die Leute alle kommen und dann nur nicht mit ihnen streiten, das ist zu wenig. Und gerade in der heutigen Zeit, wo so viel Konflikt, so viel und dadurch, dass man dann, wenn man dann Quarantäne und so, dass die Nerven noch, ja, wo man dann noch aufbrausender wird vielleicht oder noch mehr Aggression sich anstaut, gerade in so einer Zeit können wir als Christen damit glänzen, wenn wir aktiv die sind, die Frieden suchen. Vierter Punkt, nach Heiligung streben. Gleiche Bibelvers, das war bequem, ich kann mal gleich weiterlesen. Hebräer 12, Vers 14, da heißt es nämlich, jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Heiligung. Dieser Begriff, das bedeutet ja, wenn man es ganz vereinfacht, das bedeutet, dass als Christ in meinem Leben, da muss was vorwärts gehen. Ich als Christ muss mich entwickeln. Es kann nicht sein, dass da der Tag ist, an dem ich zum Glauben an Jesus komme und dann ist der Tag, an dem ich sterbe und zwischendrin ist alles gleich an mir. Das kann nicht sein. Heiligung, also das, dass wir umgestaltet werden in das Bild Jesu, dass an unserem Charakter, an unserer Persönlichkeit, an unserem Verhalten sich massiv was verändert. Das ist nicht irgend so ein Bonusding für Christen, wo man sagt, ja, das ist schön, dass du dich bekehrt hast, das ist jetzt erstmal die Hauptsache. Ja, und wenn du willst, dann kannst du jetzt dieses Heiligungsding machen. Da wirst du dann noch besser und so, noch besser Christ. Das ist eine tolle Sache, kann man machen. Muss man nicht, weil Gnade ist alles und so. Aber man kann das machen. So geht es hier nicht. Hier heißt es ziemlich deutlich, jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und zwar in doppelter Weise wird da niemand den Herrn schauen. Erstens, wenn wir uns damit nicht beschäftigen, werden wir das, was Jesus eigentlich für uns will in unserem Leben, dass wir Jesu wirken sehen, dass wir Gottes Wirken in unserem Alltag sehen, das passiert nicht einfach so. Es ist nicht so, dass ich mich bekehre und dann stelle ich mich hin und denke, jetzt guck mal, was heute alles Tolles passiert. Ah, da wird der gesund und da passiert das und da bekehrt sich der. Das passiert einfach alles so. Das ist was, wo man danach streben muss. Wir sind gefragt, an uns zu arbeiten, hart mit uns selber zu sein und zu gucken, was in unserem Leben nicht stimmt und an unserem Verhalten. Und da wirklich ziemlich unbarmherzig dran zu arbeiten. Ich habe das neulich schon mal gesagt, gell, mit anderen soll man barmherzig sein, nicht mit uns. Wir Christen verwechseln das oft. Sind oft sehr nachsichtig mit unserer eigenen Schwäche, wissen aber genau, was in der Gemeinde falsch läuft, was bei anderen falsch läuft, wer was Falsches glaubt, wer wie falsch denkt und wer wie sich falsch verhält. Andersrum sollte es eigentlich sein. Und diese Heiligung ist ein Muss. Die ist nicht optional. Es ist nicht so, dass wir denken können, ich habe mich heute bekehrt, und wenn das halt bei mir nicht so klappt mit dieser Heiligung, dann bin ich halt noch so wie am Anfang. Und dann irgendwann sagt Jesus schon, naja, es war super, dass die andere, aber du bist auch dabei, das passt schon so, hat halt nicht geklappt bei dir. Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Das ist ein hartes Wort, aber so steht es hier. Und auch noch an anderen Stellen in der Bibel. Es ist nicht optional. Fortschritt, Progression im Glauben ist ein Muss. Fünfter Punkt. wachsam sein. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja, das ist auch ein Bibelvers, der oft, ja, wahrscheinlich missbräuchlich verwendet wird, dass man immer gern alles wegen so auf den Teufel schiebt. Wenn irgendwo was schief geht, ja, da ist ja dieser Teufel, der brüllende Löwe, der versucht ja ständig uns anzugreifen und ja, das ist schief gegangen, weil der Teufel und da war nichts, weil der Teufel und ich war so böse zu meiner Frau, weil der Teufel mich verführt hat und so weiter und so fort. Das ist manchmal so ein bisschen, ja, kann man als fromme Ausrede benutzen. Meine ganzen Fehler, die passieren halt, weil der Teufel ständig an mir dran ist und versucht, dass ich was falsch mache. Natürlich versucht der Widersacher, uns vom Glauben abzubringen. Aber das passiert nicht, ohne dass wir da mitmachen. Darum heißt es hier, warnt Petrus, seid nüchtern, wacht. Auch da wieder, wir müssen aktiv sein als Christen. Nicht so vor uns hin, triele, alles über uns ergehen lassen, uns mit nichts beschäftigen. Es ist wichtig für uns, dass wir gucken, in was für einer Zeit, in was für einem Kontext lebe ich und wie verhalte ich mich hier als Christ richtig. Wir haben heute andere Herausforderungen als vor 50 Jahren, als vor 100 Jahren, als vor 500 Jahren. Damals hat sich keiner damit beschäftigt, wie viele Geschlechter es denn gibt. Da mussten die Christen keine Antwort darauf finden und mussten sich nicht überlegen, wie reagiere ich darauf, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, pass auf, ich glaube nicht, dass ich Mann oder Frau bin, aber du als Christ behauptest ja, es gibt nur Mann und Frau. Was ist jetzt mit mir? Wie muss ich da reagieren? Wie verhalte ich mich da? Wie begegne ich solchen Menschen? Das sind Dinge unserer Zeit. Da muss man nüchtern sein und wachsam sein und sich überlegen, was ist heute hier jetzt die angemessene Reaktion für mich? Wie begegne ich diesen Herausforderungen? Und wenn wir da nicht aufpassen und auf nichts Antworten haben, dann ertappt uns das irgendwann. Dann reagieren wir so, wie wir vielleicht nicht reagieren sollte. Überall sind Verführungen und es gab schon immer Versuchungen und Verführungen. Die sehen in jeder Generation und in jeder Zeit ein bisschen anders aus. Verführungen sind nicht immer nur leicht bekleidete Damen, das kann auch komplett was anderes sein. Heutzutage viel Smartphone, moderne Technologie, dass man nur noch am Bildschirm hängt, dass man sozial verwahrlost und andere Dinge. Es gibt viele Sachen, wo auch Christen sich verführen lassen können. Ganz ohne, dass sie äußerlich anstößig sind. Also ohne die großen, offensichtlichen, schlimmen Dinge zu machen. Ohne ins Bordell zu gehen, kann man sich heute mit Pornografie voll und ganz der Unzucht hingeben. Ohne, dass irgendwo, irgendwann irgendjemand was davon mitkriegt. Ohne, dass man irgendwie äußerlich da anecke. Es gibt viele, viele Versuchungen und wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir als Christen uns da verhalten. Seid nüchtern und wacht. Sechster Punkt und damit auch der vorletzte und einer der wichtigsten. Ich habe das voll schlau gemacht, so dass das Wichtigste am Schluss kommt. Liebe leben. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, ab Vers 7 heißt es, Geliebte, so spricht Johannes die Gemeinde an, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ganz, ganz wichtig. Das ist auch so, so ein Fixpunkt für uns Christen, so Orientierungspunkt, wenn man sich so in Kleinigkeiten verliert. Das ganz Große, was oben drüber steht, das Wichtigste, ist die Liebe. Liebe steht über ganz vielen anderen Sachen. Ganz, ganz wichtig. Und sie deckt viele Verfehlungen zu. Lesen wir sogar im Korintherbrief. Die Liebe ist was, wo, ja, das ist was, wo man nicht so sagen kann, naja, ich muss das machen, das machen, das machen. Ach so, und Liebe auch noch. Liebe ist was ganz, ganz, ganz Grundlegendes für uns Christen. Woran soll man uns erkennen? An der Liebe. Das ist das, was Christen ausmacht, was Jesus gesagt hat in Johannes 13. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Woran erkennt man uns? Erkennt man uns daran, dass wir alle irgendwie einheitlich angezogen sind. Das war klar, gut, Kleiderordnung gibt es bei uns ja schon lange nicht mehr. Woran erkennt man denn die Christen? Äußerlich heutzutage schwierig, gell, bei vielen. Erkennt man sie da dann, dass sie immer so nicht lächeln, so wie der Simon. Der Simon kann ja, der, ich mag das total, wenn der Moderation macht, der hat so ein nettes, freundliches, einladendes Wesen. Erkennt man daran die Christa? Ja, das ist schon mal ein Anfang, das ist schon mal sehr gut. Liebe, dass sie Liebe ausstrahlen. Und zwar nicht nur so, also nicht nur ja, in Worten und alles so, ja, sondern in Taten. Das ist im Neuen Testament ganz wichtig. Liebe äußert sich in Taten. In Nächstenliebe, ganz praktisch. Die Diana hat es vorhin gesagt, mit der Maria zum Beispiel. Alle, die das miterlebt haben, wie rührend sich wirklich Geschwister aus der Gemeinde um Maria gekümmert haben. Auch die Familie Baumann, die Geiers, die Hams. Mich hat es sehr bewegt, also wie sehr sich der Geschwister um jemanden kümmern, der schwach ist, der krank ist, der so ein hartes Schicksal hinter sich hat, wie Maria mit zwei kranken Töchtern, die ihre eigenen schwer kranken Kinder über Jahre begleitet hat und so viel Leid in ihrem Leben miterlebt hat. Wie viel Liebe sie erfahren hat durch Geschwister, das ist wirklich total super. Sowas ist ganz wichtig, das ist das Erkennungsmerkmal für uns Christen. Und das soll so sein, dass man nicht, dass man weiß, ach, Christen, das sind die, die da sonntags in diesem Mittelstandszentrum da rumsitzen, sondern dass man wirklich merkt, an dem ist was anders. Der liebt Menschen. Das ist für Christen ganz wichtig. Ein Christ kann kein Misanthrop sein, also jemand, der Menschen hasst oder nicht mag, so generell. Christen müssen Menschen lieben. Und die müssen, wenn sie das nicht können, dann muss man sich damit beschäftigen, was da los ist. Oder man muss Liebe üben als Christ. Ich sage heute oft muss, gell? Aber ja, ja, ist dem Thema geschuldet. Das ist was, wo wir wirklich uns nicht zurücklehnen können und sagen können, ja, das Leben läuft zwar an uns vorbei. Aktiv Liebe, gucke, wo ist Not in meiner Nachbarschaft, wo ist Not in meiner Familie, wo kann ich den Menschen mit Liebe begegnen, ihnen Gutes tun. Und da muss man lernen, das zu wollen. Weil vielleicht ist uns das ja egal. Mir ist das auch oft egal. Ich habe dir schon als erzählt, dass mir irgendwann mal angewöhnt habe, bei so Autogeschichten, wenn man mit dem Auto rumfährt, begegnen einem ja an der Straße immer wieder mal Menschen. Und ich bin schon oft irgendwo vorbeigefahren, weil ich einfach keine Zeit hatte oder spät dran war, wie immer. Oder keine Lust oder sonst irgendwas. Und irgendwann habe ich mir gesagt, so als Zwang an mich selber quasi, wenn ich irgendwo den Gedanken verspüre, ich sollte dort halten und wenn es nur, dann halte ich da an. Ich muss da anhalten, einfach weil ich da schon so viele gute Begegnungen hatte mit Leuten, die, ja, denen ich irgendwie helfen konnte und die da, denen ich wie gerufen kam. Aber an sich, von mir aus, will ich das nicht. Ich habe da oft keinen Bock, ich will da nicht halten, ich habe keine Zeit oder das passt nicht rein. Und dann muss ich mir sagen, Mensch, das ist nicht okay, so gleichgültig durchs Leben zu gehen. Also muss jetzt nicht jeder ständig anhalten im Auto, gell? Nicht das. Für mich war das halt so ein Punkt, wo ich wusste, von meinem Wesen her bin ich da einfach zu faul dazu. Ich habe da keine Lust drauf. Aber ich muss mich da ein bisschen selber zwingen, um dann Menschen dienen zu können und Liebe erweisen zu können. Einmal, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, bin ich da vorbeigefahren zum älteren Ehepaar. Die standen da mit so einem Auto an der Seite und ich dachte, Mensch, vielleicht brauche ich die Hilfe. Aber es war die andere Straßenseite. Ich habe gedacht, nee, das ist ja wieder im Ort, ich finde bestimmt Hilfe. Habe ich zu mir selber gesagt, weil ich ja keine Lust hatte, jetzt zu halten. Dann hat es mich doch gepackt. Mein Gewissen hat mich gedrückt. Ich habe ein Wendemanöver gemacht. Ja, Wendemanöver, war ich auf die andere Straßenseite, bin da hingefahren, da war da so alte ältere Oma und der Opa. Und der Opa hat da in bedauernswerter Weise versucht, mit dem Radkreuz diesen Reifer zu lösen, weil die einen Platter hat dahinter. Und ich habe gesagt, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und habe dem halt dann das Rad gewechselt und so weiter. Und die Oma war so happy, die hat fast geweint. Die hat so, ah, sie schickt der Himmel, ich schließe sie heute in mein Nachtgebet ein. Ah, oh, wenn sie nicht gekommen wäre, wenn sie uns nicht geholfen hätte. Und das war mal eine Lektion, wo ich gedacht habe, siehst, ich wollte weiterfahren, ich hatte echt keine Lust, wollte heim. Aber ich musste mich zwingen, ich musste mir sagen, nein, ich muss dort die Not der anderen oder einfach mal auf solche Impulse reagieren und vielleicht kann ich ja dann jemand einen Liebesdienst erweisen. Wie gesagt, bei euch sind es bestimmt ganz andere Dinge. Für mich ist das zum Beispiel sowas. Der letzte, siebte und letzte Punkt, auf Jesus fokussieren. Ein paar Verse aus dem Buch der Offenbarung. Offenbarung 21 ab Vers 1. Da schreibt Johannes, dem diese Offenbarung gezeigt worden ist auf der Insel Patmos, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereit wie eine für ihren Braut geschmückten, für einen, ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er, also Gott, wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wenn wir mal zurückdenken, jeder, der hier Jesus kennt, mit Jesus unterwegs ist, warum habt ihr euch entschieden für Jesus, bekehrt zu Jesus? Warum habt ihr das gemacht? Warum seid ihr Christen geworden? Weil man damit besser durchs Leben kommt? Weil das halt irgendwie angenehm ist, weil man dann mit so vielen anderen Christen zusammen ist, weil man endlich soziales Umfeld gefunden hat? Vielleicht, weil der Geist Gottes euch gezeigt hat, was in eurem Leben nicht in Ordnung ist, wo Schuld ist, wovon man umkehren muss, dass man Vergebung bekommt. Vielleicht, um aus einer Lebenskrise rauszukommen. Es gibt viele verschiedene Motivationen, die dann irgendwie dazu führen und drin münden, dass jemand zu Christus kommt. Und wenn er dann denkt, warum bin ich denn jetzt noch Christ? Manche, die hier sitzen, sind vielleicht schon 5, 10, 20, 30, 40 oder länger Jahre Christen. Warum? Für was? Da ist es gut, wenn man sich vor Augen führt, was eigentlich so das Ziel unseres Glaubens ist. Und es ist nicht hier auf dieser Erde. Es geht nicht um dieses Leben. Wenn es um dieses Leben gehen würde, hätten die meisten Christen in vielen Ländern, in denen Verfolgung herrscht, ja, das wäre dann nicht so gut. Die hätten es besser in diesem Leben, wenn sie keine Christen geworden wären. Der Glaube an Jesus zielt nicht auf das Diesseits ab, sondern es gibt was in der Zukunft und jenseits dieser Erde, auf das wir hoffen als Christen. Eine Zeit und ein Ort, an dem es keine Tränen mehr gibt, kein Leid, nichts Schlimmes, nichts Böses, an dem all die Last, die jetzt noch auf uns liegt, weg ist. Und das ist, dort wollen wir doch hin. Und wo wir vor allem hinwollen, dass wir diesen Jesus, von dem wir die ganze Zeit reden, und wo wir der eine die Vorstellung hat, der andere die Vorstellung, dass wir diesen Jesus in echt sehen, dass man den anfassen kann, dass der da echt ist, also dass man so richtig, dass man nicht nur immer ewig weit weg und dann denkt man vielleicht, ja stimmt das überhaupt, wo ich mein ganzes Leben drauf aufgebaut habe und ist das überhaupt alles echt und man hat vielleicht Zweifel und das ist, dann ist da diese Zeit, wo man den so richtig von Angesicht zu Angesicht sieht. Und ich bin ein bisschen so Rechthaber oft, ich genieße das, ich liebe das, wenn ich Recht habe und ich habe oft Recht, denke ich zumindest, andere sehen das vielleicht anders, dieser Moment der Genugtuung, wenn man sagt, ha, ich habe doch Recht gehabt. Manchmal ist es auch, ja, manchmal ist es anders. Aber wenn wir Christen dann plötzlich sehen, jawohl, das, auf das wir bisher gehofft haben, ohne zu sehen, ohne schauen, das, was man bisher nicht anfassen konnte, was man nicht beweisen konnte, was, jetzt ist es echt vor mir. Kein Schmerz, keine Tränen, kein Leid. Gott richtig echt da zum Anfassen. Darum geht es doch in unserem Leben als Christen. Und das müssen wir uns immer vor Augen halten, auch in so Zeiten, wo viele Wirren sind und auch viele Dinge, wo Christen ganz unterschiedlicher Meinung sind. Darum geht's. Dort wollen wir hin. Damit wir uns nicht verlieren in den Kleinigkeiten des Lebens. Dort wollen wir hin. Wir wollen Jesus schauen. Wir wollen Jesus sehen. Wir wollen endlich dort sein. Und wenn wir uns das bewusst machen, werden vielleicht manche Sachen in diesem Leben ein bisschen unwichtiger. Wo man denkt, ja gut, habe ich halt die Weltreise nicht gemacht. Habe ich halt nicht. Gestern war Einschulung von unserem Dritten. Da hat der Rektor der Schule eine halbe Stunde lang erzählt, wie toll die Insel ist, auf die er eigentlich im Urlaub gegangen wäre und dass er dort jetzt nicht hin konnte. Hat er so rührselig erzählt, dass ich am liebsten losgeheult hätte und mit dem Spendesäckel rumgegangen wäre, dass wir diesen armen Mann doch endlich nochmal nach Bali schicken können. Also wirklich, als ging es ums Leben. Solche Dinge muss man dann als Christ, kann man vielleicht sagen, okay, das ja, erlebe ich das halt nicht oder kann halt das nicht mitmachen. Das ist alles nicht so wichtig. Ich verpasse nichts. Auf mich wartet was viel, viel, viel Größeres, was viel Besseres, das an Herrlichkeit und Schönheit alles überstrahlt, was ich in dieser Welt erleben kann. Ich muss nicht alles mitmachen und ich muss mich nicht in allem verlieren und ich muss nicht immer Recht haben und ich muss, brauche das alles nicht. Weil auf mich wartet was viel, viel, viel Besseres und Größeres. Ein letztes Beispiel dazu, als da wo ich aufgewachsen bin, also im Haus meiner Eltern, also daheim, da gab es immer Suppe vom Essen. Es gab vor jedem Essen, es gab immer Suppe, solange ich denken kann. Meine Oma hat immer Suppe gemacht vom Essen, meine Mutter hat immer Suppe gemacht vom Essen. Und die Begründung, warum das so sein hat müssen, seitens meines Großvaters und meines Vaters war, dass man nicht weiß, was noch kommt und vielleicht taucht es nichts und deswegen hier schon mal immer so viel wie möglich schon mal Suppe essen, weil wer weiß, was es danach gibt. Also das ist für mich so ein Sinnbild. Man muss schon mal das, was man jetzt hat, voll auskosten, weil es könnte ja sein, es kommt nichts Gescheites mehr. Blöd ist es natürlich, wenn dann erst das richtig tolle Essen kommt. Und so ist es für uns Christen ja. Wir müssen uns jetzt nicht an der Suppe dieses Lebens satt essen, sodass wir total voll sind und völlig benommen und gar nicht mehr denken können, weil wir nur noch mit Verdauung beschäftigt sind. Sondern wir können sicher sein, auf uns wartet ein ganz, ganz tolles Festmahl, das alles Vorherige übersteigt. Amen.